Bevor es losgeht, die heutige Folge Hip-Hop lebt wird euch präsentiert von Teufel, Europas größter Direktversender von Audioprodukten mit Hauptsitz in Berlin. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Du hörst Hip-Hop lebt, der 360-Grad-Kultur-Podcast mit mir, Julia Gröschel. Vanessa Seifert ist wie ein gut organisiertes Chamäleon. Wenn sie sich neuen Leuten vorstellt, gibt sie nie ein identisches Intro. Je nachdem, was eben in den Kontext passt, ist sie Grafikdesignerin, Musikjournalistin, Fotografin, Buchautorin von Deutschrap Undercover, Konzertliebhaberin, Musiknerd und seit neuestem auch Mitarbeiterin bei einem Label. Was uns beide eint, ist, dass wir bei so vielen Baustellen selbstverständlich nicht vor Überlastung gefeit sind und so sprechen wir über ihre Burnout-Erfahrungen und den Weg in eine gesunde Beziehung zur Arbeit. Vor allem, wenn man alle Dinge liebt, die man tut und den Segen und Fluch der Selbstständigkeit. Und wir unterhalten uns darüber, ob es noch die eine Hip-Hop-Kultur gibt oder ob es sie überhaupt jemals gab. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hip-Hop lebt. Meine heutige Gesprächspartnerin ist, wie ihr im Intro ja schon erfahren durftet, niemand Geringeres als Vanessa Seifert. Schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst für die Aufnahme.
Danke, dass ich hier sein darf.
Wir fangen wie immer an mit dem Format Deine Frage an meinen nächsten Gast. Und Klo1444 hat in der letzten Folge schon eine sehr spezielle Frage, würde ich sagen, für dich dagelassen. Deswegen, ich stelle sie jetzt einfach mal in den Raum. Wer ist Rapper X?
In Bezug auf das Hip-Hop-Archiv, richtig?
Richtig.
Okay, ich habe überlegt, dass es vielleicht gar kein Rapper direkt ist, sondern vielleicht eher FotografInnen und Medienanwälte, die ihre alten Bilder halt im Internet gesehen haben und nicht wollen, dass sie verbreitet werden, ohne dass sie Nutzen davon haben. Passiert ja leider auch sehr oft, dass dann eher die Fotografen sagen, verwende mein Bild nicht oder ich will einen Schadenersatz von x Euro. Und dann müssen alle Bilder runtergenommen werden, weil wenn es zu viele Klagen sind, wird es zu teuer.
Hast du da irgendeinen Anhaltspunkt, dass du das denkst?
Der Blog, für den ich früher geschrieben habe, bei dem ist es passiert.
Aha. Ja. Vielleicht ist es ja sogar die gleiche Person.
Weiß ich nicht.
Nee?
Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, welcher Fotograf es war. Es war dann nur irgendwann, dass es tatsächlich alte Bilder ausgegraben wurden aus alten Beiträgen und dann wir nicht mehr nachweisen konnten, dass wir mal eine Freigabe bekommen haben.
Okay, verstehe.
Und dann muss es halt eingestampft werden. Und ich kann mir beim Hip-Hop-Archiv es auch vorstellen, dass es vielleicht eher so ein Problem ist und dass jetzt nicht ein expliziter Rapper sich angegriffen gefühlt hat, weil sonst hätte das Hip-Hop-Archiv ja weiter Artists posten können, weiter Fotos, nur von diesem einen Rapper halt nicht. Wäre vielleicht gar nicht aufgefallen.
Dann hoffe ich, dass Klo damit happy ist mit dieser Antwort.
Hoffe ich auch.
Und es jetzt nochmal bei ihm neue Gedankenzweige eröffnet, dass er jetzt weiterdenken kann auf dem Thema. Und vielleicht finden wir es ja irgendwann raus.
Vielleicht wird das Hip-Hop-Archiv das irgendwann sagen können.
Wenn es nicht eine Schweigeklausel gibt irgendwann.
Richtig.
Aber wir wollen ja heute nicht über Verschwörungstheorien sprechen, sondern über dich. Wenn wir mal zurückspulen, so 10 Jahre zurück, sag ich mal, wo hat das alles angefangen?
Es hat schon früher angefangen, also vor 15 Jahren, 18 Jahren. Ganz normal mit Musik, die Klassenkameraden mitgebracht haben, hat man sich halt angehört, beziehungsweise eher so die CDs von den älteren Brüdern der Klassenkameraden hat man sich halt mal ausgeliehen und angehört und dann in YouTube rumgedickt, was es sonst so gibt und sehr lange im Akro Berlin Film gewesen.
Obwohl du in Stuttgart gewohnt hast.
Richtig.
Wie kam das zu euch rübergeschwappt?
MTV und Viva. Okay. Ich habe meinen Schulbus verpasst, weil ich unbedingt das Musikvideo zum Weihnachtssong noch gucken wollte. Ja, und dann hat man halt sich Berlin ins schwäbische Dorf geholt sozusagen. Genau, und habe früher einfach schon viel fotografiert und mit so Billo-Foto-Software rumprobiert und dann auch mal so Schrift drüber gelegt oder sowas. Also es war irgendwie klar, dass ich immer was Kreatives machen will, als Kind auch immer schon viel gezeichnet. Die Musiksache kam halt einfach dazu, dass ich mich einfach interessiert habe und es interessant fand und wissen wollte, wer sind diese Personen. Es waren ja auch andere Lebensrealitäten oder Sachen, die sich vielleicht auch mit meinem Leben überschnitten haben, die man aber so gar nicht in Worte fassen konnte. Und Rap konnte das.
Hattest du aber auch eine Phase, wo du vielleicht Indie-Rock oder so gehört hattest? Ich glaube, alle oder die meisten durchlaufen ja auch so Phasen, dass man sagt, und dann hat man mal die Ärzte gehört und dann hat man mal irgendwas anderes noch gehört und dann ist man irgendwann auf Hip-Hop kleben geblieben?
Nee, also ganz früher war es dann so Popstars-Sachen, aber selbst da war ja, Roses haben auch schon gerappt und so Hip-Hop getanzt, wenn wir mal ehrlich sind, und Aaron Carter hat auch gerappt. Aber klar hatte man mal so eine kurze Avril Lavigne-Phase oder man kannte so die Hits von den Ärzten oder den Prinzen, was die Eltern halt so gehört haben, aber es war nicht so präsent wie Hip-Hop.
Und wie ist dann dein Netzwerk gewachsen aus der schwäbischen
naja, Provinz ist ein bisschen falsch vielleicht, wenn man von Stuttgart spricht, aber wir sind ja hier in Berlin, wir dürfen das sagen.
Ja.
Wie ist es dann so, dass du Leute, dich mit Leuten connected hast und es halt weg vom Schulhof hin zu, okay, ich mache da irgendwas ehrenamtlich oder hobbymäßig, dass man wirklich in diesen Arbeitsmodus reinkommt? Wie war da der Weg?
Tatsächlich war das Internet für mich sehr hilfreich. Mhm. Also auch wir haben uns über das Internet connected, ja. Da habe ich noch nicht in Berlin gewohnt.
Lange her.
Norm, der uns hier aufnimmt, auch so eine Internet-Connection. Und auch da waren, also meine Klassenkameraden haben relativ schnell aufgehört mit Deutschrap und sind dann auch Frog hängen geblieben. Und dann war ich so das weirde Kind halt. Und dann habe ich mir halt Freude im Internet gesucht, was man halt so macht auf dem Dorf. Und das mit dem Schreiben fing tatsächlich aber auch erst vor 6, 7 Jahren an. Mhm. Weil ich war einfach nur Fan von der Sache und mir war gar nicht bewusst, dass ich da so nerdig unterwegs bin, weil ich, glaube ich, in einem Umfeld war, wo alle irgendwie so unterwegs waren. Hab dann aber hier in Berlin, habe ich schon gewohnt, bei HAV, bei so einem Insta-Gig, so einen Freund von einer Freundin kennengelernt, der für den Musikblog geschrieben hat. Und wir haben uns sehr lange über Musik unterhalten und er war so, okay, du weißt ganz viel, du hast eine Meinung zu allem und du kannst aber auch sagen, warum du die Meinung hast. Willst du nicht mal eine Review schreiben? Und ich war so, ich habe noch nie geschrieben. Mein Deutschlehrer meinte, ich kann nicht gut schreiben. Keine Ahnung. Und er so, ja, probier halt mal. Mhm. War ja eh ehrenamtlich so. Dann habe ich es probiert. Der Seitenbetreiber fand das gut, hat gesagt, ob ich das nicht weitermachen möchte. Und dann habe ich das halt gemacht und habe mich einfach gefreut, dass ich irgendwelche Alben eine Woche vor Release hören darf, um dann halt die Review am Release-Tag raushauen zu können. Und dann habe ich angefangen, E-Mail-Interviews zu führen mit GrafikerInnen tatsächlich, weil ich halt die Artworks interessant fand und wissen wollte, okay, wie kommt das Visuelle zu der Musik? Und mein erstes persönliches Interview war mit Dizzy zu einer EP. So, und da war ich auch so, okay, keine Ahnung, ob ich Interviews führen kann.
Diese erste EP, Bugtape?
Nee, davor war es schon, ich glaube zu Playlist 01 oder sowas war das.
Oh, ich glaube, dann bin ich sogar später noch dazu.
Ja.
Krass.
Ja, das war bei ihm in der WG auch war das Interview. Ich weiß nicht, was die Promo-Agentur sich dabei gedacht hat, aber gut.
Gab es eine Promo-Agentur?
Ja.
Okay, krass.
Ja. Das war dann mein erstes persönliches Interview. Und das war halt, ich bin einfach so reingerutscht, weil es war so, willst du das machen, willst du das machen? Und ich war immer so, ich weiß nicht, ob ich es kann. Und alle waren so, ja, mach halt mal, mehr als schieflaufen kann es halt nicht. Und dann habe ich es offenbar immer ganz okay gemacht.
Und jetzt eine symbolische Vorwärtsrolle zu heute, wo du ja, wie wir im Intro schon gesagt haben, du machst so 1000 Sachen. Also ne, je nachdem, wer dich fragt, wer dich wann fragt, gibst du halt eine unterschiedliche Antwort. Wie ist so dieses Konglomerat, auch Vanessa Seifert,
ja,
gewachsen? Weil du meintest halt, ne, viele Leute haben dir so Vorschusslorbeeren, haben gesagt, ja, mach doch einfach, du kannst es bestimmt, ist ja auch alles kein Hexenwerk. Du hast es aber auch wirklich gemacht und nicht immer nur gequatscht. So, ne? Wie war da so der Weg auch, sich so breit zu fächern? Also zu sagen, ne, du bist Grafikdesignerin, du bist Journalistin, du schreibst auch, du hast ein Buch geschrieben. Diese ganzen verschiedenen Sachen, die du machst und dann halt noch ein krasser Musiknerd sein. So, wie kommt das zusammen zu einer Person?
Ja, also es kam halt immer was dazu. Ich habe halt meine Ausbildung gemacht zur Grafikerin, Mediengestalterin, wie auch immer man es nennen möchte. Habe da schon nebenbei an der Kasse gearbeitet. Ich glaube, dadurch habe ich Skills, um mit Menschen zu arbeiten. Dann, als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich beim Radio gearbeitet, habe dann nebenbei schon Social Media gemacht und habe angefangen, für diesen Musikblog zu schreiben. Und so kam jedes Mal immer irgendeine neue Sache dazu und ich war so, es macht mir Spaß, ich habe voll Bock, das zu machen. Ja, dann mache ich es halt mal. Mhm. So, die meisten Sachen waren anfangs auch ohne Geld. Also es war dann tatsächlich, ich habe die halt einfach aus Liebe zur Sache gemacht, aus Interesse, aus, okay, ich weiß ganz viel über Rap und über die Zusammenhänge, aber ich will noch mehr wissen. Und das ist, glaube ich, das, was mich immer angetrieben hat, dass ich immer ein neues Interessenfeld hatte, worauf ich Bock hatte. Und dann war ich so, ja, ich setze mich mal damit auseinander. Und habe dann aber halt, weil ich so begeistert davon war, glaube ich, Leuten davon erzählt oder Sachen im Internet gezeigt, sodass sie dann waren so, hey, ja, du kannst es doch. Also hier, wir geben dir mal Geld dafür, weil du hast Skills in dem Bereich oder du hast genug Erfahrung gesammelt. Und das war irgendwie verrückt oder ist für mich immer noch verrückt, dass Leute Dinge in mir sehen, die ich selber gar nicht so wahrnehme. Weil ich würde halt nie irgendwo hingehen und sagen, ja, ich bin Musikjournalistin.
Obwohl Warum nicht?
Weil das für mich so natürlich gekommen ist. Es ist jetzt kein Skill, den ich mehr anarbeiten musste. Es sind so ein paar Sachen, die man halt wissen muss, wie, dass man Quellen gegenchecken muss, dass man 2, 3 Quellen sich angucken muss. Aber alles andere kam so relativ natürlich für mich. Es war keine Arbeit, mir das anzueignen.
Aber siehst du die Entwicklung, die du gemacht hast? Also wenn du so zurückschaust und denkst, okay, du dachtest, das wäre nie möglich, so Sachen zu machen in der Musikindustrie, so das siehst du aber, oder?
Ja, das, also das sehe ich voll. Denken wir aber auch mal, ja, die Leute sind halt nett, deswegen geben die mir die Jobs. Es ist nicht, dass ich denke, es liegt an meinen Skills. Ich werde besser daran, das zu erkennen. Aber es war lange Zeit tatsächlich ein Problem für mich. So, dass ich dachte, ja, die sind halt nett und die wollen mir irgendwie helfen oder keine Ahnung was.
Aber warum sollten sie das tun?
Genau, das ist die Frage, ich weiß es nicht.
Ich glaube, das ist ja auch so ein Frauenthema, ne, was wir auch privat schon besprochen haben, so, dass man sich oft unterschätzt und auch immer so denkt, ja, naja, die wollen mir jetzt, wie gesagt, einen Gefallen tun oder so. Aber ich finde, wenn man es umdreht, Leute wollen ja auch keine Leute mit schlechten Skills für ihre Projekte haben, ne? Und deswegen müssen sie ja in dir irgendwas sehen, entweder wirklich was Persönliches, dass man sagt, okay, das Fachliche, das kriegen wir schon alles hin, ne? Oder man sagt halt, ey, du bist halt krass in dem, was du machst und wir halten von dir so viel, dass wir dich einfach im Projekt haben möchten, so.
Klar, voll. Es sind ja auch teilweise, haben mich zum Beispiel andere Musikjournalistinnen für Pressetexte weiterempfohlen. Und das würden sie ja nicht machen, wenn sie nicht denken, ich könnte das. Weil am Ende fällt es ja negativ auf sie zurück, dass dann das Label sagt, ja, warum hast du mir denn die empfohlen? Die konnte ja gar nichts. So, dann sag uns lieber, dass du nicht kannst und dann suchen wir jemand anderen selber.
Wenn du so viel verschiedene Sachen machst, gibt es so einen Alltag für dich im Job?
Ein bisschen. Ich habe einen Teilzeitjob als Grafikerin und damit bin ich 2,5 Tage die Woche, habe ich so eine feste Struktur. Für den Labeljob gibt es auch immer ein festes Meeting in der Woche. Alles andere ist mir selbst überlassen und finde ich auch ganz gut.
Mhm. Kannst du dir da beim Label auch aussuchen, was du machst oder wie funktioniert da die Kommunikation? Wie ist da so die Hierarchie-Geschichte?
Also an sich fühlt es sich für mich tatsächlich so an, als wären wir alle gleichberechtigt. Also meine Meinung zählt genauso wie die von den beiden Jungs, denen das Label halt gehört und die das aufgebaut haben.
Wie heißt das Label?
Goji Records.
Liebe Grüße.
Liebe Grüße. Aber auch da war ich, wurde weiterempfohlen von jemandem aus dem Musikvertrieb, der gesagt hat, ja, Vanessa kann alles. Weil die haben halt jemanden gesucht, der strukturiert
Vanessa
ist.
Vanessa kann alles. Ja. Das ist auch ein guter Intro eigentlich. Ja. Alles, Leute.
Sie haben halt jemanden gesucht, der strukturiert ist, der so ein bisschen sich in der Musikindustrie auskennt, der aber auch kreativ ist. Kreative Ideen einbringt, aber eben die auch umsetzen kann und mit Deadlines arbeiten kann. Und deswegen ist da mein Job von mal ein Cover machen, zum Pressetext schreiben, zu den Überblick über Projekten behalten, Leute an Dinge erinnern, all sowas. Aber es wird tatsächlich, wenn eine neue Aufgabe dazukommt, ist immer so, hey, wir würden das gerne an dich abgeben, weil die beiden auch selber Produzenten sind und natürlich auch von den Streaming-Einnahmen leben. Umso mehr Zeit sie zum Produzieren haben, umso besser geht es ja natürlich auch dem Label. Deswegen jeden Alltagsjob, den ich abnehmen kann, umso besser.
Mhm.
Und dann fragen sie mich immer, hey, kannst du das machen? Wir zeigen dir auch, wie das geht. Hast du Bock da drauf? Und wenn ich Nein sagen würde, dann wären sie, ja okay, dann überlegen wir uns was anderes. Aber die anderen Sachen, die du machst, machst du ja gut, dann passt es ja. Und so komme ich Schritt für Schritt noch mehr in diesen ganzen Musikindustrie, was im Hintergrund abläuft. Wie lädt man Songs hoch? Was muss man, so ein Pitching-Text?
Die Büroarbeit.
Genau, die Büroarbeit. Aber ich, selbst das finde ich ja spannend, weil es so nochmal eine andere Seite der Musikindustrie ist.
Mhm. Das ist spannend. Ich finde es mega spannend, dass du auch so viele Sachen machst. Weißt du, dass man jetzt gar nicht, ich könnte jetzt mit dir gar nicht über ein Thema nur sprechen, weil ich wüsste, ich vernachlässige dann die 5 anderen Jobs, die du irgendwie noch machst. Gibt's denn ein Vorurteil über dich und deine Arbeit? Du hast ja gerade gesagt, das ist auch so ein bisschen, also ich finde echt, du bist ein bisschen Einhorn, weil du halt so viele verschiedene Sachen kannst und trotzdem dabei sehr klar in der Kommunikation bist, sehr klar in Deadlines, aber trotzdem auch dieses Kreative hast, weil oft ist es ja entweder oder.
Ja.
So. Gibt es irgendwie so, dass Leute auf dich zukommen und dann so einen Vorurteil haben, entweder du kannst alles und dann so dich, ne, behandeln, als kannst du wirklich alles, oder dass halt irgendwie ein anderer Moment dann entsteht, wenn Leute dich irgendwie ganz neu kennenlernen und mit dir arbeiten wollen?
Ich glaube, das, was sehr viele Leute wahrnehmen, ist, dass sie immer denken, ich würde super viel arbeiten und es würde mir immer alles gelingen und es würde mir alles voll leicht fallen. Das ist, glaube ich, das, was sehr viele Leute wahrnehmen und wo ich das manchmal so gerade rücken muss.
Wie kommen die da drauf? Kannst du das dir...
Ich teile natürlich Sachen, die ich mache, also im Internet, so... Und dadurch denken die, ja, Vanessa ist überall, Vanessa kennt alle, Vanessa macht das und das. Viele wissen auch gar nicht, dass ich den Job habe, also die Festanstellung, obwohl ich das auch immer wieder da so kommuniziere. Ich glaube, dass Leute anfangen, sich mit mir zu vergleichen, was ich immer sehr unangenehm finde, weil ich will irgendwie niemandem ein schlechtes Gefühl geben oder poste die Sachen nicht, weil ich angeben möchte, sondern weil ich halt ein Kind des Internets bin, die Dinge ins Internet haut und dadurch Leute findet, die ähnliche Interessen haben oder die irgendwas gut finden, was ich mache.
Fühlen die sich bedroht durch dich?
Das habe ich noch nicht erlebt tatsächlich. Also es ist eher, dass mir viele Leute sagen, sie finden cool, was ich mache, oder sie sehen es auch als Motivation. Mhm. Zeitgleich habe ich aber auch manchmal, dass dann Leute mir schreiben, ja, und jetzt kriegst du es auch noch hin, dass du ein Privatleben hast, aber du arbeitest doch so viel. So, ich fühle mich richtig schlecht. Und dann bin ich so, das will ich gar nicht. So, das sind teilweise Freundinnen, die habe ich 3 Monate nicht gesehen. Und dann machst du halt was, eine Story, weil du mit denen was trinken bist. Es ist so, ich habe kein geregeltes Privatleben, was ich auf die Kette kriege, und ich lebe nicht das perfekte Leben, wonach jeder streben muss.
Du hast ja noch die Teilzeitanstellung, ja, von der du erzählt hast. Nimmt das dir Druck raus? Oder macht es dir eher noch Druck, dass du da 2,5 Tage die Woche antanzen musst?
Es nimmt mir tatsächlich Druck, weil sehr lange Existenzangst ein Riesending für mich war, weswegen ich, glaube ich, auch einfach so viel gearbeitet habe. Und das ist einfach so ein fixes Geld, was ich habe. Ich weiß, meine Krankenkasse ist bezahlt. So, ich habe so die Basics sind abgedeckt. Und ich muss auch nicht jeden Tag ins Büro, sondern ich kann auch viel von zu Hause aus arbeiten, sodass ich dann auch mal davor oder danach was, eine Mail für einen anderen Job schreiben kann. Und das macht es mir relativ einfach, und ich weiß, was ich da zu tun habe. Mhm. So, das ist das, was ich gelernt habe, das ist das, was ich am längsten mache. So, das kann ich, darauf kann ich mich verlassen.
Schwingt das Pendel aber in eine Richtung, dass du sagst, eher so Richtung Vollzeitstelle wieder oder Richtung komplett selbstständig, oder sagst du, du bist ziemlich im Zen und so wie es jetzt ist, ist quasi so best of both worlds?
So wie es jetzt ist, finde ich, tatsächlich ist es für mich die angenehmste Option, die es gibt, weil ich habe 40 Stunden gearbeitet und trotzdem all die Sachen, die ich jetzt mache, nebenbei gemacht. Das war halt nicht sehr gesund. Und komplett selbstständig habe ich mal für 6 Monate probiert. Das war im 2. Lockdown, war jetzt nicht die beste Entscheidung. Weiß ich noch nicht, ob ich das kann.
Mental.
Ja.
Mhm. Das finde ich aber auch ehrlich, sich das einzugestehen, ne? Weil du bist ja jetzt in einer guten Situation, so, ne? Du kannst alles dribbeln, was du dribbeln möchtest. Deswegen finde ich es auch schön, dass du das sagst, ne? Und ich sag's, ne? Ich habe so diesen krassen Wunsch von dieser Selbstständigkeit, von diesem Traum, den ja auch viele haben, so, dann kann ich machen, was ich will, und dann bin ich mein eigener Chef. Aber es kommen natürlich auch Downsides damit.
Auf jeden Fall, und halt nochmal andere finanzielle Verantwortung. Und der Job, den ich habe, der ist halt wirklich sehr perfekt. Ich muss nicht immer ins Büro. Es sind 1-2 Tage im Monat, in die ich ins Büro muss. Ich kann von überaus arbeiten. Also selbst wenn ich für einen anderen Job jetzt wegen mir in Frankfurt sein muss, kann ich in Frankfurt sein und arbeite halt die vereinbarte Zeit und kann davor und danach machen, was ich will, oder auch die restliche Woche. Es ist jetzt nicht so ein Fließbandjob, wo ich halt wirklich da sein muss, sondern ich muss halt meine Arbeit machen und muss bei den Meetings anwesend sein und muss meine Zeit arbeiten. Und das ist auch vollkommen fein für mich, und das kann ich halt einplanen.
Welchen Job machst du am liebsten?
Kann ich nicht sagen.
Oh, willst du nicht sagen?
Nee, kann ich nicht sagen, weil es tatsächlich, wenn mich der eine Job nervt und ich denke, da stecke ich gerade fest, da komme ich nicht weiter, da ist irgendeine kreative Blockade, in einem anderen Bereich funktioniert es dafür. Und dann löst sich das sowieso wieder auf. Deswegen, ich habe halt immer mindestens 2 Jobs gehabt. Und ich wäre, glaube ich, gelangweilt, wenn ich nur eine Sache machen müsste.
Du hast ja in der Vergangenheit auch über deine Burnout-Erfahrung gesprochen, wo wir gerade eben bei dem Thema sind, du hattest schon immer 2 Jobs und du hast ganz viele Jobs. Lass uns mal an der Erfahrung teilhaben, wie das auch gekommen ist. Weil du gerade gesagt hast, du hast neben deinem 40-Stunden-Job ja die anderen Sachen noch gemacht. War das so der Anfang vom Ende? Oder wo würdest du sagen, nimmt das Ganze seinen Ursprung?
Ja, also ich glaube, dass es tatsächlich viel aus Existenzangst getrieben war, dass ich immer dachte, okay, ich muss noch mehr machen. Dann sehe ich halt meine Freunde seltener, oder ja, komm, wir brauchen einen freien Tag in der Woche. Ich kann da ja auch irgendwas Produktives machen. So, das war irgendwie sehr lange mein Gedankengang, beziehungsweise ich habe mich dann halt schlecht gefühlt, wenn ich nichts gemacht habe, weil ich dachte, ich weiß gerade nicht, wie ich die nächste Rechnung bezahlen soll. Ich muss jetzt irgendwas machen. Egal, ob es dann was Ehrenamtliches ist, in der Hoffnung, es bringt mir halt einen bezahlten Job irgendwann, oder ob es halt irgendein bezahlter Job ist. Und das war sehr lange einfach mein Modus. Oder wenn ich dann in Jobs war, die mich jetzt nicht komplett ausgefüllt haben, habe ich mir halt irgendein anderes Hobby gesucht, was dann irgendwann zu einem Job wurde. Und ich konnte es dann halt nicht aufgeben und dann habe es einfach beibehalten. Und ich glaube, dieses ständige Getriebensein von Ängsten erstmal und dann der Erwartung an einen selber wird halt irgendwann zu viel. So, ich war ständig krank, bin krank zur Arbeit gegangen. Ich hatte immer eine Sehnscheinentzündung, ich hatte Migräne. Das habe ich alles wegignoriert und bin halt arbeiten gegangen oder habe Dinge gemacht, habe nachts noch irgendwelche Bilder bearbeitet, war so, ja, 4 Stunden Schlaf reicht doch. So, und das halt über einen sehr langen Zeitraum ist natürlich nicht gesund.
Gab es einen so einen ausschlaggebenden Punkt, wo du dann gemerkt hast, jetzt ist genug, oder wo dein Körper dir auch signalisiert hat, jetzt kannst du nicht mehr?
Ja, emotional habe ich es gar nicht gemerkt. Ich habe auch phasenweise Stress-Tinnitus gehabt und dachte, ja, mein Gott, ist halt so.
Aber du wolltest es nicht merken. Also genau, du hast ja schon mitbekommen, ja, dass da was piept.
Genau, ich habe mitbekommen, dass es piept, aber war so, ja, stell ich mir nicht so an, mach weiter. Mhm. So, also ich habe nicht sehr nett mit mir geredet. Mhm. Was dann das Problem war, wo ich gemerkt habe, es geht nicht mehr, war, ich habe plötzlich Dinge vergessen. Also mein Kurzzeitgedächtnis war komplett am Arsch. So, ich war in Meetings, ich habe mir Sachen aufgeschrieben. Ich habe dann vergessen, wo ich den Block hingelegt habe. Ich habe mir zu Hause Sachen aufgeschrieben, die ich nicht vergessen darf. Keine Ahnung, wo dieser Notizzettel lag.
Bis heute weiß er nicht, wo die ist.
Bis heute weiß ich nicht, wo der ist, genau. Und das war halt super beängstigend, weil ich halt sonst so eine Person bin, ich kann mir alles merken, ich habe immer alles im Blick. Ich kann voll schnell Dinge erfassen, wenn man mir die sagt. Und plötzlich konnte ich das irgendwie nicht mehr und ist auch anderen aufgefallen. Und das war super beängstigend. Dann bin ich zu meiner Hausärztin, weil ich dachte, Frühzeitdemenz, klar. Und dann hat die 1000 Tests mit mir gemacht, mich zum Neurologen geschickt. So, sie hat selber schon den Burnout vermutet, der Neurologe auch. Der hat dann sogar noch ein MRT gemacht, damit wir wirklich ausschließen können, dass nichts in meinem Kopf ist, sondern dass es das Burnout ist. Und nachdem ich dann 3 Ärzte hatte, plus dann noch eine Therapeutin, die gesagt hat, ja, ist ein Burnout, alles, was sie beschreiben, sind diese Burnout-Signale, war ich so, okay, cool, wundert mich irgendwie nicht. Und ab diesem Punkt war ich dann wirklich 6 Monate raus. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren, ich konnte nicht mehr lesen. Also ich habe eine Buchseite gelesen, keine Ahnung, was am Anfang der Seite stand. Ich konnte meine Kamera nicht mehr in die Hand nehmen, weil die mit mir im Kopf mit Arbeit verknüpft war. Ich konnte meine Programme nicht mehr öffnen, meine Grafikprogramme. Ich konnte auch keine neue Musik mehr hören, weil es für mich so war, neue Musik, ich muss eine Meinung haben, ich muss eine Review schreiben, ich muss überlegen, welchen Interview mit dem führen. Also ich konnte nur noch so Sachen, die ich vor 10 Jahren gehört habe, hören. Und das war ein ganz gruseliger Moment, weil er so lange anhielt und ich wirklich wie so eine Schildkröte auf dem Rücken lag und einfach nichts mehr gebacken bekommen habe und alles zu viel war.
Was hast du dann gemacht in dem halben Jahr?
Es kollidierte tatsächlich mit einer Corona-bedingten Kündigung. Das war dann noch so sehr viel Bürokratie mit dem Arbeitsamt und halt dann Therapie erstmal und dann überlegt, was will ich eigentlich machen? Will ich mich selbstständig machen? Will ich Vollzeit arbeiten? Kann ich auf irgendwelche Dinge verzichten? Was muss ich streichen vielleicht? Und ansonsten habe ich einfach sehr viel geschlafen. Ich habe 14 bis 16 Stunden am Tag geschlafen und habe versucht, Freunden zu antworten, so gut es ging.
Kannst du dir erklären, warum das so ein kollektives Burnout gefühlt auch gibt, so in den letzten Jahren? Ob es jetzt, ne, ich möchte jetzt nicht ein attestiertes Burnout mit einem, ich bin erschöpft und gestresst, ja, gleichsetzen, aber das sagen ja doch ziemlich viele Leute, dass sie das haben, auch jetzt nach den 2, 3 Corona-Jahren, die wir hinter uns haben, diese Müdigkeit, ne, auch viele Veränderungen und so, ob man einen Job hat oder nicht, gestruggelt hat oder nicht, ne, allen geht es irgendwie gefühlt gleich, die da ein bisschen empfindlich sind, ein bisschen sensibel sind bezüglich dem Thema. Kannst du dir vorstellen, woran das liegt, dass viele so diese Symptomatiken fühlen?
Ich glaube tatsächlich, weil einfach alles viel schneller geworden ist in der Arbeitswelt. Das klingt so richtig boomermäßig, aber ist halt, wir müssen ständig auf alles reagieren. Leute sind pissig, wenn du mal 3 Stunden nicht auf irgendeine Mail geantwortet hast und schicken
ist
dir einen
aber
Reminder.
So?
Viel. Also was ich auch von anderen mitbekomme, ist es viel so. Und dann sozusagen das Geld reicht oft vorne und hinten nicht. Und dann ist es so der Urlaub, auf den man irgendwie versucht hinzusparen. Und dann ist man halt, braucht man erstmal eine Woche, um überhaupt runterzufahren und dann kommt man gefühlt schon wieder zurück und hat, fühlt sich halt gar nicht erholt. So, das ist, glaube ich, was da viel dazu beiträgt, so dieses Ding von, man muss halt ständig arbeiten, weil das Geld sonst vorne und hinten nicht reicht. Vielleicht ist es auch nur meine Wahrnehmung, weiß ich nicht. Und dass es, glaube ich, einfach krass viele Erwartungen gibt und die durch das Internet tatsächlich einfach noch geweckt werden, weil Leute sich eben vergleichen und vielleicht denken, ja, mein Job da ist viel zu langweilig, ich muss was anderes machen oder ich muss noch mehr machen. Und ich glaube, das trägt auch auf jeden Fall dazu bei. Wobei ich mittlerweile auch so relativ offen mit meiner Burnout-Diagnose umgehe und deswegen, wenn Leute so im Gespräch so aufs Witz sagen, ja, Mann, ich bin kurz vor Burnout, bin ich so, ich hatte übrigens eins, erzähl doch mal.
So. Wie reagieren die dann? Fühlen die sich dann angegriffen?
Ja, zuerst sind sie so, nee, die fühlen sich gar nicht angegriffen, sondern ihnen tut es voll leid und sie entschuldigen sich bei mir und sind so, ey, fuck, sorry, das wusste ich gar nicht oder so. Ich so, alles gut. So, kann ja sein, dass du tatsächlich darauf zusteuerst und dann, es kommen auch Leute oft so, wie hat sich das bei dir angefühlt, das Burnout? Erzähl doch mal. Weil sie, glaube ich, selber merken, sind gerade überfordert und haben Schiss, irgendwie da drin zu landen. Und ich finde, alles, was vor dieser Lethargie kommt, kann man noch handeln. Und es ist auch gut, wenn man vorher schon eine Therapie macht, um halt rauszufinden, woher kommt dieses Hustle-Ding. Mhm. Aber ich finde es dann halt nervig, wenn Leute dieses Burnout-Ding so einfach verwenden, als wäre es halt, ja, ich bin halt müde. So, sag, du bist müde, sag, du bist überarbeitet. Aber ein Burnout ist halt schon nochmal was anderes. Und ich glaube, es nimmt dann halt eine echte Diagnose so ein bisschen die Ernsthaftigkeit, weil dann sagen ja alle haben ja einen Burnout.
Findest du, es ist eher ein strukturelles Problem oder ein individuelles Problem?
Ich finde es ein strukturelles Problem.
Weil?
Ich finde, eine 40-Stunden-Woche ist schon, also raubt halt super viel Lebenszeit und dann musst du noch versuchen, deinen Haushalt zu schmeißen, Freunde zu haben, eine Beziehung zu führen und noch vielleicht irgendein Hobby haben. Und das musst du halt gefühlt in 2 Tage oder einen Feierabend pressen. Und ich glaube, das ist super schwierig, tatsächlich realistisch umzusetzen.
Ich bin der Meinung, man kann sich individuell halt seine Bausteine suchen, wie man damit umgeht, mit dieser Erwartungshaltung, auch ganz oft von außen und auch von innen.
Ja.
Wie du ja auch gesagt hast, diese Hustle-Kultur, so ich muss machen und ich kann auch machen.
Ja.
So, ne, im Bett, Laptop ist ja easy peasy.
Ja.
Ist ja keine Arbeit, so, ja, kennen wir alle.
Richtig.
Zumindest die so viele Sachen gleichzeitig machen, wo man ja auch nicht überall physisch anwesend sein kann.
Ja.
Das heißt, es ist ja sehr viel Laptop, Handy von unterwegs oder eben von zu Hause aus. Aber gerade, so da wollte ich nochmal drauf zurück, diese Kommunikationssache, ne? Ich finde, und das hatte ich letztens auch in einem privaten Gespräch, ich glaube, dass der Weg wieder dahin gehen sollte, ein bisschen mehr zu einer asynchronen Kommunikation. Dass man halt sagt, man ist nicht die ganze Zeit am Chatten, außer man klärt halt gerade was quasi auch ein Telefonat sein könnte. Aber entweder will man nicht telefonieren oder man kann nicht telefonieren oder es ist einfach besser, weniger Missverständnisse in dem Moment, wenn man einfach kurz mal schreibt. Dann, na klar, muss man in eine direkte Kommunikation gehen, wo man schreibt, antwortet. Aber zum Beispiel eine E-Mail, die muss man ja nicht sofort beantworten, außer es ist jetzt, wie gesagt, etwas Dringendes.
Ja.
So. Und das finde ich ganz interessant, wenn man das mal anwendet, und das habe ich in den letzten Monaten, ist interessant, wie sich die Kommunikation verlangsamt, aber nicht verschlechtert.
Voll.
Also man verpasst dann nichts, weil umso länger man auf eine E-Mail antwortet, also umso länger man braucht, umso länger dauert ja auch die Antwort von der Person, dass sie wieder bei mir ankommt.
Ja.
Und als ich das verstanden habe, das war wirklich so, wow, okay, ich antworte nie wieder direkt.
Nie wieder direkt. Ja, voll. Ich habe auch, dass ich dann, weil manchmal werden ja auch so Handynummern so weitergegeben, so hey, ich wollte mal fragen, ob du Bock auf den Job hast oder so. So, ja klar, schreib mir das aber bitte per Mail. So, ich bin auch immer, dass ich relativ schnell sage, ja, schreib mir das per Mail.
Ich auch.
Auch bei Insta-DMs, das geht halt unter. Mhm. Oder wenn sie mir dann Dateien schicken wollen, ich will keinen WeTransfer-Link in einer Insta-DM haben. So, schreib mir verfickt nochmal eine E-Mail. Und dann antworte
ich. Das piepen wir raus, Leute.
Ja. und dann antworte ich dir in 24 bis 48 Stunden. Ja. So, so, das kriegen wir alle hin. Nichts brennt an. So, wir arbeiten nicht im offenen Herzen.
Ja. Das ist spannend, weil Corona in der letzten Folge ja gesagt hat, diese schnelle Kommunikation, ja, ich bin ja gerade am Handy, dann kann ich der Person auch schnell antworten. So bin ich auch vom Typ, weil ich denke mir, oh, ich kann nicht, ich archiviere auch immer meine WhatsApp-Chats weg, dass da nicht so viele offene Chats sind. So, das ist mein Inbox-Zero-Ding, den ich fahre. Aber ich bin dann irgendwann auch so, ist es wirklich dringend, was hier gerade abgeht? Was, ne, ich möchte einfach mal in einem Prozess bleiben und nicht die ganze Zeit rausgerissen werden durch Fragen, die einfach jetzt für den Moment nicht relevant sind. So, trotzdem wichtig, man nimmt sie ernst, man antwortet auch, aber eben nicht diese ständige Kommunikation, weil das ist, glaube ich, auch dieses Getriebensein, was wir dann spüren in dieser Kommunikation, wenn du die ganze Zeit kommunizieren musst.
Ja, genau, weil du dann ständig von Aufgaben so Ping-Pong hin und her spielst und immer wieder rausgerissen wirst. Ja, es fällt mir super schwer, auch selber mich da zurückzuhalten und auch mal auf Nachrichten jetzt nicht direkt zu antworten. Ich schaffe es tatsächlich, so fies es klingt, das im Privaten hinzukriegen. Also wenn mir eine Freundin halt irgendwie schreibt, so hey, wie geht's dir? Dann ist so, ja, dann antworte ich dir halt heute Abend oder morgen oder so. Aber wenn jemand irgendwas zu dem Job wissen will, dann will ich das am liebsten sofort beantworten. Einfach damit es weg ist, auch aus meinem Kopf.
Warum unterscheidest du da so doll zwischen privat und beruflich? Also warum ist dir dann der Beruf wichtiger, in Anführungsstrichen, als deine Freundin, die dir fragt, die dich fragt, wie es dir geht?
Glaube ich, einfach noch mein altes Muster, an dem ich gerade noch arbeite, da so rauszukommen. Und auf der anderen Seite natürlich auch, weil ich mir für die Antwort von meinen FreundInnen Zeit nehmen möchte. So, ich will die nicht zwischen Tür und Angel beantworten, sondern wenn, dann welche.
Aber
halt
die Arbeit schon.
Richtig, immer. Ja, bei der Arbeit sind es ja dann oft so, hast du daran gedacht oder weißt du, wo das ablegt oder keine Ahnung was. Oder bis wann kannst du die Druckdaten schicken? Das sind ja Dinge, die kann ich beantworten, weil ich die in meinem Kopf schon geplant habe. Mhm. Aber diese Frage, wie geht's dir, bin ich so, weiß ich nicht, muss ganz kurz drüber nachdenken.
Und mich reinhören.
Ja.
Wie beugst du denn jetzt vor, dass du nicht mehr ins Burnout kommst? Weil das ist ja oft der Gedanke, so, das hast du jetzt gehabt und jetzt weißt du ja, wie es ist und jetzt fällst du da natürlich nicht zurück.
Ja, dachte ich auch sehr naiverweise. Es ist tatsächlich einfach, der Heilungsprozess ist so eine Welle und der zieht sich tatsächlich über Jahre. Also ich habe immer noch diese Workaholic-Phasen. Es ist tatsächlich mit einer Sucht zu vergleichen. Sobald du da einmal reingefallen bist, ist es super schwierig, da wieder rauszukommen. Ich erkenne die Anzeichen früher. Ich bin jetzt, wenn ich den Tinnitus merke, dass ich sofort aus der Aufgabe rausgehe zum Beispiel. Ich versuche jetzt tatsächlich jeden Tag spazieren zu gehen, weil oft war ich halt einfach tagelang vorm Rechner. Also wie so ein Kellerkind saß ich davor und bin nicht rausgegangen. Und achte darauf, dass ich halt so 2 bis 3 soziale Interaktionen mit Freundinnen in der Woche habe oder irgendwas mache, was ich vorher dann auch manchmal wochenlang einfach nicht gemacht habe. Ich versuche für mich zu kochen, also ich versuche mich viel so um mich selber zu kümmern und das auch fest mit einzuplanen in den Tag. Das ist, glaube ich, super wichtig. Und dass ich tatsächlich sehr viele Leute um mich rum habe, die halt dann auch so sagen, so hey, ne, du hast jetzt gerade 3 Wochen gesagt, dass du super viel zu tun hast und dass es eine Phase ist und dass es nächste Woche zu Ende ist. Das hast du jetzt sehr oft gesagt, so pass da mal bitte auf. Und auch meine Therapeutin ist da immer noch sehr wachsam, die dann ist so, sie haben gesagt, sie haben 3 stressige Wochen, das war vor 3 Monaten. Können wir mal ganz kurz darüber reden?
Ist deine Angst, die du gefühlt hast, die du ja vorhin gesagt hast, die dich so getrieben hat, hat sich daran was verändert? Auch in deinem Prozess mit Therapie und Wachsamsein?
Auch das ist phasenweise. Ich habe das Gefühl, dass die Existenzangst insgesamt leiser geworden ist. Aber natürlich kommt sie trotzdem manchmal. Und das erkenne ich dann aber auch wiederum. Das ist so gerade so, dass ich mich dann immer so runterholen muss, okay, wie real ist es jetzt? So, es kommt doch in 3 Tagen wieder Gehalt oder keine Ahnung was. Oder da ist doch noch die Rechnung offen, du kannst da ja nachhaken. So, das ist alles irgendwie, glaube ich, besser geworden, aber auch, weil ich das Gefühl habe, dass natürlich die Jobs, die ich mache, jetzt auch besser bezahlt werden. Mhm. Oder ich mir jetzt Angebote mit anderen Leuten so mal sage, so hey, ich würde das rausschicken, wie machst du denn das? Oder dass ich halt andere Freelancer frage, so was nehmt ihr pro Stunde? Weil wir uns natürlich gegenseitig die Preise nicht kaputt machen wollen. Und da so einen guten Überblick zu haben, fand ich super hilfreich und hilft mir halt auch, meine Arbeit besser einschätzen zu können.
Für die, die jetzt zuhören und vielleicht auch an so einem Punkt sind, was würdest du denn sagen, ist so der, wenn es den überhaupt gibt, der größte Unterschied für dich zwischen ich bin überarbeitet und ich habe Stress und ich will einfach nur schlafen zu ich habe ein echtes Burnout?
Wenn du alles außer die Arbeit nicht mehr hinbekommst, dann ist es schon sehr ein großes Warnzeichen.
Was heißt nicht hinbekommst?
Also wenn du nach der Arbeit nach Hause kommst und dich nur noch ins Bett legen willst, dir ist auch egal, ob du gegessen hast, ob du geduscht hast, du, weiß ich nicht, deine Wäscheberge stapeln sich und alles ist dir zu viel, aber du schaffst es halt noch, deine Arbeit irgendwie zu erledigen. Das ist auf jeden Fall ein riesiges Warnzeichen, würde ich sagen.
Werbung. Ich durfte neben den Teufel Airy TVS auch die Neuauflage der Over-Ear-Kopfhörer Real Blue NC in, wer hätte es gedacht, Night Black ausprobieren. Mit einer Laufzeit von über 41 Stunden mit Active Noise Cancelling und über 55 Stunden ohne halten die Kopfhörer auf jeden Fall länger durch als dein Handy. Mit der Teufel Headphones App gibt es viele Einstellungsmöglichkeiten, was natürlich echt wichtig ist. Und sie drücken nicht an den Ohren. Menschen mit Brille will understand. Alle Fakten in Kürze. Es ist ein ohrumschließender HD-Bluetooth-Kopfhörer, wahlweise mit und ohne aktiver Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus für ein verstärktes Wahrnehmen von Außengeräuschen. Sie sind in den Farben Pearl White, Night Black und Steel Blue ab sofort bestellbar. Also lege ich euch wie immer ans Herz, schaut doch mal auf der Webseite oder an einem der 7 Teufelstores vorbei, zum Beispiel im Bikini Berlin, und überzeugt euch selbst. Werbung Ende. Was ist das größte Learning, was du mitnimmst aus deinem Burnout?
Öfter Nein zu sagen.
Zu wem? Zu dir oder zu den AuftraggeberInnen?
Zu mir in Form von, ich muss Dinge machen, dass ich dann mir sage, nein, muss ich nicht oder warum muss ich? Also das zu hinterfragen, diesen Gedankengang. und auch zu Auftraggeberinnen. Also auch da bin ich halt besser geworden, auf mein Bauchgefühl zu hören. Also weil natürlich aus einer Existenzangst nimmst du alles an, was geht. Oder du denkst, ich habe auch einen festen Job gehabt in einer Agentur, die hat voll den guten Ruf. Das war auf dem Papier der beste Job. So, jeder wollte dahin. Das wäre ein unbefristeter Arbeitsvertrag gewesen. Ich war nach 3 Monaten, es gibt keinen Grund dafür, aber ich war nach 3 Monaten, war ich da und ich kann hier nicht arbeiten. Es fühlt sich alles nicht richtig an. Und dann bin ich halt nach der Probezeit gegangen. Aus eigenen Stücken. Und alle waren so, das kannst du nicht machen. So, jeder will da arbeiten. Du musst doch da bleiben. Und ich war so, nee, ich kann nicht. Es fühlt sich nicht richtig an für mich.
Du hast dich ja damals bewusst auch dazu entschieden, die Geschichte mit deinem Burnout öffentlich zu machen. Was war der Beweggrund dafür?
Es war tatsächlich sehr impulsiv. Ich schreibe, wenn mir alles zu viel ist oder sehr viel in meinem Kopf rum ist, schreibe ich die Sachen einfach immer runter in meine Notiz-App wie so ein Tagebuch. So, weil mir das irgendwie hilft, dass die Gedanken sich jetzt nicht den ganzen Tag im Kreis drehen, sondern sie sind erstmal irgendwo aufgeschrieben. Wenn mir langweilig ist, kann ich mich wieder mit meinen Sorgen beschäftigen. So in der Art. Und dann habe ich gemerkt, dass es mir selber hilft, so Burnout-Geschichten von anderen zu lesen, um das so einzuordnen. Als ich meinen Burnout hatte, war ich 27. So, ich saß bei meiner Therapeutin und war so, ich weiß auch nicht, was ich hier mache. So, ich bin 27, als ob ich hier einen Burnout habe. So kann ja gar nicht sein. Aber sie sind nicht die einzige Patientin unter 30, die hier sitzt mittlerweile mit einem Burnout. Und das, so, sie sind nicht alleine damit. Sie stellen sich nicht an. Sie müssen sich nicht nur zusammenreißen. Und solche Geschichten auch im Internet von anderen zu sehen oder zu lesen, fand ich super hilfreich und super heilend. Und dadurch, dass, glaube ich, in der Phase, als ich das gepostet hatte, mir sehr viele Leute halt geschrieben haben, so, dass sie sich immer mit mir vergleichen, weil ich so, ich will das gar nicht. Ich will nicht euer Vorbild sein für irgendeine Hustle-Kultur, die mich kaputt gemacht hat. Und deswegen war ich so, okay, hier bitte, das ist die letzten 2 Jahre passiert. Habt ihr alles gar nicht mitbekommen. Ich habe meine Illustrationen weiter posten können, weil ich so viel vorgearbeitet habe. Deswegen ist es online nicht aufgefallen, dass ich 6 Monate lethargisch im Bett lag. Und ich glaube, deswegen war mir das irgendwie so wichtig, das zu teilen. Aber die Entscheidung, das zu machen, war tatsächlich sehr impulsiv. Also dieser Tag, dass ich dachte, ja, fuck it, ich poste das jetzt einfach.
Davor hattest du dann keine Angst?
Ich habe davor die Tage sehr viel Angst gehabt. Und der Impuls war dann so, ja, komm, fuck it, was soll passieren?
Und was ist passiert?
Tatsächlich sehr viele positive Nachrichten. Das haben sehr viele Leute geteilt. Auch Leute, von denen ich es irgendwie nicht dachte. Oder auch Leute, die mir dann geschrieben haben. Oder wenn sie mich dann irgendwo bei Konzerten oder wo auch immer gesehen haben, dass sie mich darauf angesprochen haben. Oder mir tatsächlich ihre persönlichen Therapiegeschichten auch erzählt haben, womit sie jetzt sonst nicht so hausieren gehen würden. Und auch habe ich das Gefühl bei den AuftraggeberInnen, dass alle eher so sind, so, hey, wir wollen voll gerne mit dir arbeiten. Hast du dafür Kapazitäten? Wie sieht denn deine Zeit aus? Und ich da auch besser geworden bin, halt für mich entspanntere Deadlines zu machen. Ich weiß, dass ich Dinge innerhalb von einem Tag schaffen kann. Aber muss es sein? Also ich bei fast keinem Auftrag. Und wenn ich sage, so, hey, bis zum Ende der Woche kriegt ihr das oder Anfang kommender Woche, kann sein, ihr kriegt das schon früher, aber das ist der späteste Zeitpunkt, dann sind auch alle fein damit. Es gab noch nie, dass irgendjemand gesagt hat, ja, kannst du es nicht schneller machen? Sondern alle waren so, ja, okay, cool. Passt und wenn sie es dann 2 Tage vorher kriegen, freut sich jeder. Und ich hatte trotzdem keinen Stress.
Erwartungsmanagement.
Ja. Und ich hatte halt trotzdem keinen Stress. Und ich glaube, das ist eher, dass Leute so ein bisschen sensibler bei mir anfragen. Ich hatte halt Schiss, dass mir dann keiner irgendwas zutraut oder niemand denkt, ich könnte noch irgendwas oder ich wäre belastbar oder whatever.
Hat sich das bestätigt?
Bisher nicht. Und wenn doch, dann kriege ich es halt nicht mit, dann fragen die mich ja wahrscheinlich nicht an. Mhm.
Wirst du aber dann behandelt wie ein rohes Ei manchmal?
Nee. Gar nicht. Also war ja dann relativ im Erstgespräch, wenn man über die Idee spricht, merken die ja, okay, sie bringt eigene Ideen ein oder sie hat einen Plan, was sie machen kann oder was auch viele gar nicht erwarten, aber was ich bei grafischen Sachen mache, dass ich immer 3 Ansätze schicke und dann wird einer ausgesucht, an dem ich weiterarbeite. Mhm. Viele machen einfach einen Vorschlag und dann wird daran weitergedoktert. Mhm. Und ich mache ja mir selber Stress und sage, ich würde gerne 3 Ansätze mal zeigen und dann können wir gucken, welche uns am besten gefällt.
Wie ist das psychisch? Es interessiert mich auch aus persönlichen Gründen. Wenn du, wenn das, was du liebst, dich kaputt macht. Du hattest ja dann ein halbes Jahr Zeit, um auch zu reflektieren.
Ja.
Natürlich mit einer Lethargie und mit einer Diagnose und so. Aber du hast das ja, wie ich dich auch kennenlernen durfte, schon sicherlich reflektiert.
Ja.
So, was war da so, das war da so, fuck, der Moment?
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, es war für mich war der schlimmste Moment, dass ich einfach keine Musik mehr hören konnte, weil ich so war, hä? Das war das Wichtigste und ich konnte nicht ohne Musik arbeiten, ich konnte nicht ohne Musik Auto fahren, ich konnte nichts ohne Musik machen und jetzt ist das so ein Punkt, der mich so super stresst. Mhm. Das war so, ich war so, fuck, was mache ich denn jetzt? Mhm. So, das war ganz schlimm. Und natürlich war das halt auch noch mit diesem Lockdown gepaart. Das war ja nicht mehr, ich konnte es nicht mehr mit Konzerten testen, ob mich das noch irgendwie catchen könnte oder keine Ahnung was. Deswegen, es war super scheiße zu sehen, das, was ich liebe und das, was ich so lange gerne gemacht habe und was ich mir aufgebaut habe, bricht da gerade zusammen. Und es wäre gelogen, wenn ich nicht auf irgendwelchen Ämterseiten gewesen wäre und gedacht habe, vielleicht werde ich jetzt Steuerberaterin oder arbeite auf dem Finanzamt. Gibt duale Studiengänge. Ich habe mich da komplett damit dann befasst. Ich so, vielleicht mache ich irgendeinen langweiligen Job, der nichts von mir abverlangt. Und illustrieren kann ich immer noch. So.
Aber du hast es nicht gemacht.
Ich habe es nicht gemacht, nee.
Weil es dir besser ging dann?
Weil.
Oder weil du gemerkt hast, es ist keine Option, jetzt Steuerberaterin zu werden.
Ich glaube, es wäre ein Wegrennen von mir selber gewesen, wenn ich das gemacht hätte.
Ist aber sehr reflektiert.
Ja.
Das, ich finde, da gehört auch Mut dazu, sich auch selbst zu hinterfragen, warum man das macht. Und gerade bei so Sachen, wie es ja bei uns beiden ist, dass aus einem Hobby eine Profession gewachsen ist, dass man dann halt irgendwann das Problem hat, dass man keine Hobbys mehr hat.
Ja.
So, und das geht mir genauso, dass ich, wenn ich Musik höre oder Reviews lese oder so, dass ich immer denke, ah, ich muss dazu jetzt irgendwie eine Meinung haben, mhm, oder ich sollte dazu eine Meinung haben. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich sollte, ob das irgendjemand verlangt. So, aber ich verlange das von mir selber. Und das ist tatsächlich auch bei ganz vielen Sachen, wenn ich einen Film gucke oder so, ne, dass ich immer denke, ah, die Filmmusik. So, ne? Und dann kommt so, dann schweifen meine Gedanken ab. Und ich denke mir, kannst du einfach diesen Film gucken und weinen.
Und weinen. Genau. So. Lass dich einfach darauf ein. Wie jeder normale Mensch.
Das ist schwierig. Und wenn du dann halt in einem Burnout landest am Ende des Tages, dann ist so, okay, ja, was mache ich jetzt?
Es war halt einfach, dass ich dachte, okay, auf dem Amt würdest du gut verdienen. Du hast ein duales Studium, du hast noch einen besseren Abschluss. Du hast alles safe, so von vorn bis hinten. Aber weiß ich nicht. Ich glaube, da sehe ich mich nicht.
Aber als du jetzt alles so dechiffriert hast, so das Kartenhaus, was du aufgebaut hast, ist zusammengefallen. Mhm. Wer warst du dann ohne diese Arbeit? So, wie hast du dich definiert? Auch für dich vor allem, gar nicht mal jetzt ins Außen. Da hast du es ja aufrechterhalten, in Anführungsstrichen, dass du weiter gepostet hast. Aber so nach innen, wo du gemerkt hast, okay, du kannst keine Musik mehr hören, das ist ja alles zu viel, du kannst nicht arbeiten und du willst ja dann auch gar nicht arbeiten.
Ja.
Wer warst du dann? Weil du definierst dich ja schon sehr stark über das, was du machst.
Also die ersten Wochen war ich einfach leer. Also ich habe gar nichts gefühlt, so weder traurig noch Freude noch irgendwas. Und dann war es für mich ein wirklich komischer Moment. Ich habe dann halt natürlich so Freundinnen davon erzählt oder die wollten sich mit mir treffen oder haben gefragt, ob ich das machen möchte oder keine Ahnung. Und ich war so, ich kann gerade nicht planen. Ich weiß nicht, wie es mir morgen geht. Ich weiß nicht, wie es mir nächste Woche geht. Ich melde mich spontan, wenn ich Bock auf einen Spaziergang habe. Mehr konnten wir ja nicht machen. Und dass niemand sauer auf mich war, weil ich ja immer dachte, ich muss alles koordinieren, ich muss alle Termine im Griff haben, ich muss allen schon sagen, dann kann ich und dann muss sich jeder darauf verlassen können. Aber es war niemand sauer, wenn ich gesagt habe, so, hey, sorry, ich kann heute nicht, ich will nur im Bett bleiben. Oder wenn ich sage, ich kann gerade nicht planen. Wenn Leute irgendwie Hilfe von mir wollten und ich gesagt habe, ich kann nicht. Dass keiner sauer auf mich war, keiner war enttäuscht, sondern alle waren so, ey, alles cool, danke, dass du das jetzt gesagt hast. Und das war so eine ganz weirde Erkenntnis für mich, dass sozusagen die Leute nicht mich mögen, weil ich immer nützlich für sie bin, sondern dass sie mich als Person irgendwie schätzen und dass sie wollen, dass es mir gut geht. Und das ist tatsächlich, so traurig es klingt, ein super verrückter Gedanke für mich gewesen.
Hat sich niemand abgewendet? Und auch niemand so, jetzt hab dich mal nicht so?
Mm-mm.
Niemand?
Nee. Also niemand, bei dem es mir jetzt aufgefallen wäre, wenn ich ehrlich bin.
Irre.
Ja.
Weil das hatten wir in der Folge mit Tamara Gütschlü in der zweiten Folge. Ich weiß nicht, ob du die gehört hast.
Ja.
Aber sie hatte ja dann auch so, dass sie komplett raus war wegen ihrer rheumatischen Erkrankung. Und sie hat ja schon gesagt, so, ja, dann hat sich plötzlich niemand mehr gemeldet von den coolen Kids,
ja,
so, sondern halt meine Freunde und mein enger Kreis natürlich. Wäre ja auch traurig, wenn die dann weg gewesen wären. Aber wie war das so mit Auftraggebern und losen Bekannten, sag ich mal, die man dann halt nicht mehr random, also klar war Corona oder so, aber die man halt nicht mehr gesehen hat irgendwie und auch nicht mehr gechattet hat dann oder so?
Gar nicht. Also mir ist es natürlich, dadurch, dass es keine Veranstaltungen waren, ist es mir jetzt nicht so direkt aufgefallen, sondern die Leute, mit denen ich halt Kontakt haben wollte oder so Freunde und Bekannte, da hat sich tatsächlich irgendwie niemand abgewendet. Oder auch wir beide waren mal essen und da waren wir noch nicht so eng befreundet. Wir kannten uns, wir mochten uns und waren dann halt irgendwann mal essen. Und da hatte ich dir auch davon erzählt und da hast du mich jetzt auch nicht angeguckt, als wäre ich irgendwie...
Weil ich aber auch meine Erfahrung damit habe. Also ich konnte es halt sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob es gut ist, in Anführungsstrichen, dass du das während dem Lockdown hattest oder schlecht. Weil man halt so auch nicht privat einen Ausgleich hätte finden können, außer spazieren gehen oder sich zu Hause halt treffen. Weißt du, wie so die Waage ist zwischen, okay, gut oder schlecht? Was würdest du sagen?
Ich glaube tatsächlich, dass es relativ gut war, weil alles war runtergefahren. Mhm. Also es ist halt einfach nicht so aufgefallen, dass ich dann nicht mehr so präsent war oder nicht irgendwie auf 5 Konzerten die Woche rumgehüpft bin oder sowas oder keine Interviews mehr führen konnte. Das war, glaube ich, tatsächlich sehr gut. Und ich glaube, sonst hätte ich es vielleicht noch länger herausgezögert, weil ich dann sozusagen, dadurch, dass ich ständig unterwegs gewesen wäre, hätte ich das noch rauszögern können, diesen kompletten Kollaps vielleicht.
Wie ist es denn heute? Weil das Rad steht ja auch heute nicht still. Wie belastet dich das, dass es immer weitergeht? Der nächste Job kommt, der nächste Job muss kommen, die nächste Aufgabe kommt, mit der man wachsen muss oder will. Wie ist das jetzt, dass diese Angst auch, dass es hört nicht auf. Wie gehst du damit um?
Die Angst tatsächlich habe ich so gar nicht, weil für mich ist eher so, ey, das ist ein cooles Projekt, ich habe Bock da drauf, ich teste vielleicht auch mal mit dem Kunden zusammenzuarbeiten, aber ich weiß, es ist ein endliches Produkt, also das ist dann in 2 Monaten oder sowas, ist es durch. Und wenn ich nicht mochte, mit denen zu arbeiten, muss ich nicht mehr mit denen arbeiten. Mhm. Also es ist halt kein fester Arbeitgeber, für den ich mich einmal entschieden habe und dann bin ich darin erstmal gefangen oder ich muss mir irgendwas Neues suchen, sondern ich habe ein gutes Netz aus regelmäßigen Freelance-Jobs, die reinkommen, auf die ich Bock habe und die mir Spaß machen. Und ich merke ja auch bei dem Label-Job, lerne ich ja super viel Neues dazu. Und wir lieben alle Erfolgserlebnisse. Und wenn man Sachen neu lernt, hat man sehr schnell Erfolgserlebnisse. Und auch denen habe ich relativ früh gesagt, dass ich einen Burnout hatte. Mhm. Sodass sie da auch so sind, so, schaffst du das? Ist dir das zu viel? Oder willst du diese Aufgabe noch machen? Und dass da tatsächlich so ein ehrliches Interesse daran besteht, dass wir alle mit unseren Aufgaben klarkommen und auch Bock darauf haben. Und nur so können wir sie gut machen. Und ich glaube, das ist tatsächlich in unserer Bubble, dass Leute das verstanden haben. Also ich glaube, deswegen hat sich vielleicht auch keiner so richtig von mir abgewendet, weil jeder dieses Burnout-Gefühl kennt oder jemanden kennt, dem es schon mal so ging. Deswegen hat es keiner so richtig verurteilt, sondern viele waren vielleicht dankbar, dass nochmal irgendwie drüber gesprochen wurde. Und auch so dieses, wie soll ich sagen, diese Aufmerksamkeit dafür, dass man mal Leuten fragt, ist dir das gerade zu viel oder kannst du das noch machen? Dass wenn man da auch mal einfach sagt, so hey, nee, ich kann gerade nicht, dass alle das respektieren. Und wir haben ja alle Angst davon, Nein zu sagen. Aber im Endeffekt ist mir, glaube ich, noch nie was Schlimmes passiert, wenn ich mal Nein gesagt habe.
Wie beendest du denn Zusammenarbeiten mit Kunden und Kundinnen, wo du dann eben genau diesen Moment hast, okay, das war jetzt ein Projekt auf Zeit und es ist jetzt vorbei oder ich beende das jetzt, das laufende Projekt so. Wie machst du das?
Ein laufendes Projekt habe ich noch nicht beendet. Da bin ich dann noch zu sehr, ich ziehe es jetzt durch. Mhm. Ich gehe tatsächlich, oder bin, es kam jetzt noch nicht so oft vor, aber ich bin den feigen Weg gegangen und habe gesagt, ich habe gerade keine Zeit, habe keine Kapazitäten und die nächsten 3 Monate sind leider auch schon voll. Und dann mussten sie sich halt jemand anderen suchen.
Und was wäre die eigentliche Antwort gewesen? Also die ehrliche?
Ich möchte nicht mehr mit euch zusammenarbeiten.
Weil es menschlich nicht gepasst hat oder geldtechnisch?
Vieles. Also bei dem einen Job, oder ich habe 2 Mal mit denen gearbeitet und das erste war ich so, okay, wir müssen uns eingerufen, wir gucken mal das 2. Mal. Das war auch ganz frisch in meiner Selbstständigkeit. Und irgendwie habe ich gemerkt, das funktioniert nicht. Die wollen was von mir, obwohl ich gesagt habe, ich kann das nicht oder das ist nichts, was in mein Themengebiet fällt. Und die Sachen, die in mein Themengebiet fallen, grätschen sie mir ständig dazwischen. Also vertrauen mir dann in diesem Teil nicht. Ich sagte, ich kann das so nicht mal machen. Das funktioniert halt nicht. Das ist für uns alle anstrengend. Und dann habe ich den Job halt noch bis zum Ende durchgezogen. Und als sie dann wieder mit der nächsten Sache ankam, habe ich gesagt, sorry, ich kann nicht.
Wenn du eine Sache in deinen Jobs ändern könntest, was wäre das?
Das ist eine sehr gute Frage.
Dankeschön.
Bitte.
Ich bereite mich auch vor auf so ein Gespräch.
Ach Quatsch, echt? Ich überlege.
Vielleicht ist es auch ein bisschen schwer, weil du, weißt du, was ist der gemeinsame Nenner von all deinen Jobs außer Leute?
Außer Leute. Kommunizieren. Lernt alle gut kommunizieren. Da wäre uns allen geholfen.
Was heißt das für dich?
Sagt, was ihr erwartet. Sagt, wenn ihr irgendwas, wenn es euch relativ egal ist, sozusagen. Also gerade im kreativen Prozess ist ja dann oft so, wir haben keine konkrete Vorstellung, mach mal. Und dann aber sozusagen kommunizieren zu können, was man vielleicht anders machen möchte oder auch was die Deadlines sind. Weil manche sind so, sagen, ja, ich dachte, dass wir bis da und da fertig sind. Ja, sag mir das vorher, dann kann ich dir sagen, ob das realistisch ist oder nicht. Oder kann mich vielleicht auch, also kann meine Jobs so einteilen, dass wir das da fertig hinbekommen. So, ich mache meine Jobs immer pünktlich fertig. So, ich habe noch nie eine Deadline verhauen. So, aber ich muss es halt wissen. Und das ist, glaube ich, das, was Leute nicht können, dass sie dann so, ja, ich will ja dem Kreativen nicht so reinpfuschen. So, aber sag mir doch, was die Rahmenbedingungen sind und dann profitieren wir alle davon.
Ich glaube, das Problem ist oft, dass die Leute denken, dass sie dann zu forsch sind, wenn sie halt klar ihre Grenzen und ne, ihre Erwartungen kommunizieren, dass es dann so hingerotzt ist, so hier, das sind meine Parameter und dann macht der andere seine und dann muss man sich ja auch irgendwie erst finden. Und es ist natürlich einfacher zu sagen, ach, weißt du, ich habe gar nichts und mach du einfach und dann finden wir uns schon. Weil man dann halt in so eine passive, ich leg mich auf den Rückenstellung geht und sagt, naja, ich lasse jetzt mal alles mit mir machen.
Ja.
Und dann ist es halt einfacher, weil es weniger Reibungsfläche gibt. Aber ich sehe es wie du, dass man von Anfang an irgendwie sagen sollte, ey, das sind meine Grenzen und das sind die, wenn du mit mir arbeitest, dann ist das so.
Ja.
So gerade auch in Bezug auf Kommunikation. Und wenn es nur diese Basics sind, das habe ich letztens in einem Buch gelesen, da ging es darum, dass eine Firma, ich glaube auch eine deutsche Firma, so eine Art Profil hat von jedem Mitarbeiter, Mitarbeiterin, wo man sich halt sowieso durch so ein, wie heißt es, ein Intranet,
wie
so durchklickern kann. Und da steht unter jedem Namen, wie er oder sie die Kommunikation mag. Also ich mag lieber telefonieren und ich hasse telefonieren. Und dann kann man sich quasi auch so eingrooven. Das fand ich eine mega gute Idee, weil wir alle haben ja so unsere Vorlieben in der Kommunikation. Die einen sind Typ E-Mail oder Typ WhatsApp oder DM oder telefonieren. Und so finde ich es mega schön, dass man sich da auch zusammenfinden kann und trotzdem so make it work.
Voll. Es ist ja auch nicht, dass jeder mit Samthandschuhen angefasst werden will, aber es ist so, hey, dieser Kommunikationsweg funktioniert für mich am besten. Ist der cool mit dir? Nice. Dann können wir doch perfekt zusammenarbeiten. Und wir haben ganz kurz drüber vorher gesprochen. Und ich merke auch, dass ich an sich nett, aber klar formuliere. Also auch da wieder bei so Grafikjobs ist dann natürlich oft so, ich sag, die so, ja, wir wollen das, mach mal, wie du möchtest. Und ich so, ja, okay, aber ich brauche von euch bitte das Logo, ich brauche von euch eure Farben, die ihr habt, bla bla bla. Und dann sind manche vor den Kopf gestoßen, weil ich halt nachfrage. Und ich bin so, aber das sind die Basics, die brauche ich. Und ihr seid die Firma, die die Dateien habt. Ihr müsst mir die halt ganz kurz schicken. Oder auch bei Pressetexten, dass ich dann so sage, okay, gibt es einen alten Pressetext schon, damit ich mich nicht wiederhole mit den Sachen. Gibt es das Album schon? Ist mir egal, ob es gemastert ist oder nicht. Aber wenn ich einen Pressetext zu einem Album schreiben soll, dann sollte ich die Songs auch mal gehört.
Ja. Ich finde es schön, wenn Leute, weil ich habe das auch schon gemacht, wenn du ein Briefing bekommst mit Worten über die Musik und du sollst dann einen Text über die Musik schreiben und du hast sie aber nie gehört. Und dann denke ich so, wie stellt ihr euch denn das vor? Ja, die Songs sind auch super roh. Ja, ist ja egal. Also ich meine, wir können ja abstrahieren.
Voll. Soll ich jetzt hier irgendwie Schlagworte in Sätze packen? Oder, also ne, es ist ja so ein bisschen, dann kann es auch mittlerweile eine AI machen. Dann braucht ihr nicht mich. So.
Sag doch sowas nicht.
Ja, aber sorry. Man sieht ja dann so Roboter-Pressetexte auch mal ab und zu.
Meine letzte Frage zu dem Themengebiet ist, was die schwerste Entscheidung ist, die du jemals beruflich treffen musstest. Hast du da ein Erlebnis, was dir so im Kopf ist, so vielleicht auch das Beenden wegen deines Burnouts oder?
Nee, tatsächlich glaube ich, die schlimmste für mein Ego war mir einzugestehen, dass diese Selbstständigkeit nicht so funktioniert, wie ich dachte.
Magst du das erläutern?
Ich war ja dann arbeitssuchend, plus hatte das Burnout und dann war ich so, okay, was mache ich jetzt? Und dann waren halt viele so, ja, aber du kannst ja voll viel und du kennst so viele Leute, probiere dich doch mal selbstständig zu machen. Und dann hatten wir beide auch sogar drüber gesprochen, über diesen Gründungszuschuss, den ich ja dann beantragt habe. Und das war ja dann 6 Monate sozusagen so eine Starthilfe für die Selbstständigkeit.
Ja.
Genau. Deswegen, das war eine voll die gute Starthilfe. Hab dann aber halt in diesen 6 Monaten gemerkt, so, das funktioniert für mich nicht, weil ich halt viele Jobs annehmen muss, die mir nicht gut tun, die mich dann wieder stressen. Diese Existenzangst killt mich. Plus es ist halt Lockdown, also ich kann nicht auf Events connecten oder was auch immer. Ich habe nur das Internet und alle haben aber gerade kein Geld, weil der zweite Lockdown und keiner weiß, was passiert so. Und das war dann halt einfach zu sagen so, okay, alle denken, ich kann das oder diese Selbstständigkeit würde perfekt für mich funktionieren und es funktioniert halt einfach nicht. War jetzt nicht das Leichteste fürs Ego, wenn ich mal ehrlich bin.
War dann die Entscheidung aber relativ klar, in die Teilzeit zu gehen? Oder hättest du es noch, das sinkende Schiff auch noch weiter gezogen, wenn jetzt vielleicht, es natürlich hätte, würde, könnte, ne? Wenn nicht Corona gewesen wäre, meinst du, du hättest es noch länger mit dir mitgeschliffen?
Ich glaube, ich hätte es länger mit mir mitgeschliffen. Es war da auch da wieder, eine Freundin von mir ist ab und zu Freelancerin in dieser Agentur, in der ich jetzt arbeite und die hat dann mitbekommen, da ist ein Teilzeitjob frei. Vanessa, willst du das nicht mal machen? Und dann hat die mich halt auch da schon direkt empfohlen. Und dann habe ich mit denen so einen Videocall gehabt und mein Portfolio hingeschickt, war Probearbeiten, weil das war zum Beispiel mir wichtig, denen war es vollkommen egal, aber ich war so, ich würde voll gerne Probearbeiten, um zu gucken, ob ich halt mit euren Anweisungen arbeiten kann und mit euch arbeiten kann.
Super schlau.
Genau. Und dann habe ich mich auch direkt danach entschieden, habe gesagt, ich würde voll gerne für euch arbeiten. Für die war es davor schon klar. Und dann war es okay, ja, der Job ist super flexibel, ich kann ihn von zu Hause aus machen. Ich kann aber auch ins Büro, wenn ich möchte. Mhm. Es gibt diese festen Tage, an denen ich arbeiten kann.
Das ist mega. Win-win-win.
Genau, das war ein super Glücksgriff und es war dann so, okay, diese 6 Monate sind rum, ich merke, es funktioniert nicht. Bevor ich jetzt eine Panikattacke kriege, weil ich nicht weiß, wie ich meine Miete bezahlen soll, mache ich das jetzt.
Dann hat es sich ja gelohnt, dass du nach Berlin gezogen bist.
Auf jeden Fall. Aber davor war ja auch schon sehr viele Jobs in Berlin. Aber nee, das war tatsächlich, glaube ich, das Schwerste, halt zu sagen, okay, nee, es funktioniert nicht.
Ja. Kann ich nachvollziehen. Frauen in der Musikindustrie. Das Burnout haken wir jetzt ab.
Ja.
Das schwere Thema. Und wir kommen zum nächsten schweren Thema. Frau sein in der Musikindustrie.
Ja.
Als wir so überlegt haben, auch worüber wir sprechen wollen, war natürlich das Burnout ein Thema, auch weil ich das hier auch ja, sichtbar machen wollte. Mhm. Auch als Thema einfach mal aufrollen mit jemandem, der wirklich eine Burnout-Diagnose hat und nicht nur erzählt.
Ja.
Es wachsen ja jetzt, oder es wächst jetzt eine neue Generation im Deutschrap heran an Frauen. Und ich spreche jetzt vom Hintergrund. Mhm. Also Leute, die dort arbeiten, nicht die jetzt im Rampenlicht stehen. Hast du das Gefühl, weil du bist ja selber eine Frau im Hintergrund in der Musikindustrie, haben sie es jetzt leichter als wir? Oder siehst du keinen Unterschied, weil das System hat sich noch nicht so schnell verändert?
Ich glaube, es gibt jetzt noch keinen wirklichen Unterschied. Ich glaube, der Vorteil, dass schon ein paar Frauen da sind, ist halt, Männer empfehlen immer Männer, Frauen empfehlen halt Frauen. So, weil wir alle irgendwie gecheckt haben, wir brauchen manchmal nur irgendjemanden, der ein gutes Wort für uns einlegt. Und dann, wenn wir die Chance haben, wissen wir die auch zu nutzen. So, und ich glaube, deswegen ist es schon mal nice, dass es jetzt einfach mehr Frauen gibt, die da sind, die anderen Frauen die Tür öffnen können. Trotzdem glaube ich nicht, dass es leichter ist. Ich glaube, die kriegen immer noch dieselben Klischees ab, die wir auch abgekriegt haben.
Zum Beispiel?
Dass wir im Backstage sind, weil wir mit allen 10 Rappern im Backstage geschlafen haben, zum Beispiel. Oder nur die Freundin von sind. Oder
insgesamt, ich nicke.
Insgesamt sind wir auch nur Groupies. So, wir haben gar keine Ahnung von dem, was wir da machen. Wir haben gar keine Ahnung von der Deutschrap-Kultur oder Hip-Hop-Kultur. Oder wir mögen das nur, weil unser Freund das mag. Du merkst, es ist eine sehr lange Liste.
Ist auch nicht so, als habe ich die noch nicht gehört.
Ja.
Aber es ist auch interessant, wenn andere, ne? Man kann ja immer nur von seinen eigenen Erfahrungen irgendwie sprechen. Und wenn man das dann gespiegelt bekommt von anderen Menschen, die auch was ganz anderes machen als man selber, dass es einfach die gleichen Stereotypen sind. Das ist auch funny irgendwie.
Und traurig,
ja. Ich bin auf Instagram letztens durch eine Story von Jennifer Rostock darauf aufmerksam geworden, dass sie was geteilt hat, wie Loredana auf der Bühne bei irgendeinem Konzert gesagt hat, ich weiß nicht, wie der Kontext war, aber ich habe nur dieses Bit gesehen, wie sie das anspricht auf der Bühne und sagt, dass es als, auch Zitat, als Frau nicht schwer sei in der Musikindustrie und dass sie einfach nur durch ihr Selbstbewusstsein und ihr starkes Auftreten relativ schnell bis sofort den Respekt von den männlichen Akteuren bekommen hat. Wie stehst du dazu?
da muss ich leider was Fieses sagen, weil sie war halt lange die Freundin von Mosik, der natürlich in Deutschland nicht so groß war, aber sie war halt immer mit ihrem Mann im Studio. Natürlich sind dann alle super respektvoll und super nett. Und dann hatte sie dadurch die Chance, sich natürlich zu beweisen. Also sie ist krass, sie weiß, was sie will, sie kann es durchsetzen. Aber ich glaube, sie hätte diesen Respekt im Studio nicht so leicht bekommen, wenn ihr Mann nicht dabei gewesen wäre, der halt auch ein Rapper ist. So, das ist super sad, das so zu sagen. Ich glaube aber halt, eine Frau oder eine Rapperin mit den gleichen Skills wie Loredana, die da alleine ins Studio gegangen wäre, hätte vielleicht andere Erfahrungen gemacht.
Denke ich auch.
So, sind Mutmaßungen. I don't know. So, das, was Loredana jetzt aber hat, hat sie sich natürlich trotzdem aufgebaut. So, diese Ehe existiert nicht mehr. Sie hat super viel alleine gemacht. Diese Tour, die ist riesig. So, deswegen vollkommen fein. Aber es ist halt, wir alle haben auch, also auch Frauen haben innerlich so eine Misogynie halt anerzogen bekommen, so dass wir auch, weil wir immer dachten, es ist nur Platz für eine Frau, weil uns das so vermittelt wurde. Und natürlich hast du dann das Gefühl so, hä, ist doch, jetzt sind überall Frauen, natürlich ist doch voll einfach.
Ich denke auch, dass es dadurch, dass sie eben auch diesen Support hatte und in so einer männlichen Welt ja auch schon zu Hause war, so, dass es dann natürlich auch, glaube ich, ein Stück weit einfacher ist, ohne dass, wie gesagt, der hat sich das krass erhasselt, so, ne? Aber ich finde es schwierig, eigentlich nur so eine Aussage vor einer riesen Crowd zu bringen, die teilweise ja auch mit der Musikindustrie überhaupt nichts zu tun haben, weil sie einfach nur Fans und Konsumenten sind. Und dann zu sagen, also alle über einen Kamm, so, ja, es ist nicht schwer, Punkt, so full stop. Und dann war ich so, ja, weiß ich nicht, so. Also, ne, das ist klar, sie hat auf jeden Fall safe Attitude, so, und die lässt sie auch raushängen, glaube ich. Wo man natürlich dann schneller nochmal Respekt bekommt, als wenn man jetzt vielleicht ein bisschen leiser und ein bisschen introvertiert ist. Aber dieses über einen Kamm scheren fand ich schon echt schwierig.
Voll. Ich glaube, du und ich sind ja auch so Persönlichkeiten, die relativ klar formulieren und die auch immer früher mal eine von den Jungs waren. Also die jetzt ja auch nicht so diese kleinen Mäuschen sind, die sich Sachen halt so sagen lassen und dann nichts kontern oder sowas. Aber trotzdem wurden wir ja mit diesen dummen Klischees überhäuft und mussten uns halt noch mehr beweisen vielleicht. Weiß ich nicht.
Meinst du, es war für dich ein Vor- oder Nachteil, eine Frau zu sein? Konntest du das ausnutzen, diesen, es ist nur Platz für eine und dann warst du immer die eine?
Also das mit, ich war eine von den Jungs, war halt im Freundeskreis, das hat ja nichts mit dem Arbeitskontext zu tun. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich schwerer hatte, aber es war natürlich schwerer, anfangs an Jobs zu kommen, weil natürlich so Typen unter sich, die können sich mal auf ein Bier oder auf ein Essen treffen und alle wissen ja, wir kumpeln ab, aber reden auch über Business. Wenn du das als Frau vorschlägst, ist direkt, ja, die will ja was von mir. So. Oder wenn der Typ fragt, musst du halt immer so klarstellen, ja, aber wir reden da über den Job, so, das ist kein Date. Und ich glaube, diese Grenze irgendwie zu formulieren, ohne diese Person vor den Kopf zu stoßen und so zu sagen, ich bin jetzt komplett asexuelles Wesen für dich, ist super schwierig irgendwie. Deswegen weiß ich nicht, ob es leicht oder schwerer ist. Ich habe es nie als Mann erlebt. Aber trotzdem habe ich, glaube ich, das Gefühl, dass wir alle so den Skill gelernt haben, so, wir sind nett zu den Leuten. Wir passen aber auf, dass wir nichts Flirtiges sagen. Dass, wenn Leute mit uns flirten und dann über Business reden wollen, dass wir vielleicht auch ein bisschen hellhörig werden. Und ich glaube, das sind so Soft Skills, die wir halt irgendwann gelernt haben.
Was bedeutet es denn für dich, Teil der Hip-Hop-Kultur zu sein?
Zeit mit meiner großen Liebe zu verbringen.
Oh, ja. Ist das romantisch. Da kriege ich direkt Pippi in den Augen.
Ja, nee, aber tatsächlich. Also, weil es gibt, glaube ich, nichts, was mich so lange begleitet und so lange immer wieder catcht wie das. So, wir waren gestern auf einem Konzert, so meine beste Freundin und ich, wir haben manchmal Pipi in den Augen, wenn Leute sehr lange klatschen für den Artist auf der Bühne und du siehst, dass dieser Artist gerade sprachlos ist, weil er das so schätzt in diesem Moment. Wir haben nichts damit zu tun, wir sind einer von 3000 Menschen oder was auch immer in diesem Publikum, aber wir freuen uns einfach so für diesen Artist, weil wir wissen, es ist bestimmt voll der Hustle gewesen, jetzt an diesen Punkt zu kommen.
Man spürt den Moment, ja, ne? Ganz doll. Für dich, glaube ich, ist eine Hip-Hop-Kultur das gleiche wie für mich. Also wir haben schon eine große Schnittmenge von Artists, die wir feiern und auch Artists, die wir kritisch finden. Aber natürlich gibt es da auch Unterschiede, was ja auch vollkommen gut ist, dass es noch einen Diskussionsspielraum gibt und nicht man in der gleichen Suppe die ganze Zeit schwimmt. Aber Hast du die Meinung, es gibt überhaupt diese eine Hip-Hop-Kultur? Weil die Frage so, ne, was bedeutet es, Teil der Hip-Hop-Kultur zu sein? Deine Hip-Hop-Kultur ist, glaube ich, eine ganz andere als von jemandem Loredana.
Ja.
Bleiben wir dabei, weil wir eben das Thema hatten. So, meinst, hast du das Gefühl, es gibt überhaupt diese eine?
Nee, glaube ich nicht. Es, glaube ich, gibt sehr viele so Subkulturen in dieser Einkultur. Und es gab auch lange Zeit, glaube ich, so ein Ding, auf das man sich einigen konnte. Aber dafür ist es einfach viel zu groß geworden. Also der Zugang ist tatsächlich einfacher geworden, egal ob jetzt Mann oder Frau, durch das Internet, dass man sich sehr viel beibringen kann. Man kann sehr viele Tutorials gucken, man kann Sachen hochladen. Also man kann sich schon was aufbauen, ohne jemals im Studio gewesen zu sein oder was auch immer. Oder um Leute zu kennen. Man muss nicht mehr im Jugendzentrum auftreten, um mal ein paar Leute zu erreichen. So, allein das ist es ja alles viel, viel größer geworden. Deswegen, wie soll da noch eine einheitliche Kultur funktionieren?
Findest du nicht aber doch, dass man sich auf manche Sachen einigen sollte innerhalb der Kultur?
Sollte man auf jeden Fall, aber ich weiß, dass es nicht funktioniert.
Aber was wäre das so für dich, so Werte, wo du sagst, komm, ob man jetzt 13 ist und das erste Mal Hip-Hop hört und man ist Curse, keine Ahnung. Ja. Was sind so die Nenner?
Ich finde Respekt für Personen sowieso wichtig, egal ob inner oder außerhalb der Kultur. Genau, erstmal allgemein. Auch das ist schon für sehr viele Leute schwierig. Und aber auch natürlich Respekt für das, was vorher da war. Weil Hip-Hop ist halt so ein Ding, es wird viel gesampled, es basiert viel auf Dingen, die vorher schon da waren. Es werden immer Referenzen zurückgemacht. Es werden alte Zeilen, die so Classics sind, halt nochmal neu aufgegriffen. Und alleine sozusagen das so historisch zurückverweisen zu können, finde ich wichtig. Also man muss jetzt nicht die Diskografie von dem hinterletzten Dorfrapper von 1993 kennen. Aber so die Meilensteine des Deutschraps finde ich schon wichtig, dass man die ein bisschen auf dem Schirm hat. Weiß aber, dass viele der jungen RapperInnen in der Musikindustrie das halt nicht haben, weil sie es aber auch nicht müssen. Und das ist auch, ich finde es schade, verstehe aber, dass sie keinen Bock haben, sich damit auseinanderzusetzen.
Aber wir hatten Bock, uns damit auseinanderzusetzen.
Wir hatten voll Bock, aber ich glaube...
Aber wir waren auch dann 10 Jahre zurück und Hip-Hop war noch nicht so alt.
Wir waren noch nicht so alt, plus 2010 gab es das kleine Loch, da waren wir sehr durstig nach neuen Songs, die wir hören können und dann haben wir halt zurückgedickt, zum Beispiel. Jetzt kommt ja so viel raus, du hast ja, also wenn du auf dem Schirm haben willst, was jetzt gerade rauskommt, plus was noch in den letzten 20 Jahren passiert ist, wie soll das funktionieren? Du kannst es ja zeitlich leider gar nicht mehr nachholen.
Mit einem Archiv.
Mit einem Archiv, ja. Oder weiß ich, ich meine, selbst als ich für das Buch gearbeitet habe, ich bin 93 geboren. Wir haben auch 93 angefangen in dem Buch. Da haben mir Leute aus der Musikindustrie oder auch Artists manchmal so, die waren so fast gerührt, so von wegen, ey, danke, dass du dich damit noch auseinandersetzt. So, das ist ja voll weit von deiner Zeit weg. Und ich so, ja, aber ich kenne die Sachen ja trotzdem und ich weiß, was da wichtig war.
Und die Relevanz verliert sich nicht, obwohl es 96 veröffentlicht wurde, ne?
Voll. Es war auch sehr süß. Als das Buch rauskam, hat mich einer der Fotografen angerufen, der das Röder-Matrein-Projekt-Cover gemacht hat. Und er meinte so, hey, ich wollte nur Danke sagen für das Buch, weil ich gucke das halt mit meinem Sohn an und er erklärt mir, wer all die neuen Artists sind, die ich nicht kenne und ich kann ihm halt von all den alten Artists erzählen und es ist voll der schöne Bonding-Moment, den wir haben, weil wir so beide Hip-Hop lieben, aber halt beide ein anderes Verständnis davon haben.
Das ist richtig schön.
Es war richtig schön. Ich fand es super süß, dass er dachte, ich muss die jetzt anrufen, ich muss ihr das sagen.
Das ist bedeutsam. Auch dass er sich meldet, das fand ich richtig schön. Ich finde es ehrlicherweise ein bisschen erschreckend, dass man, wenn man sich jetzt irgendwelche Modus Mio-Playlisten anguckt, dass dieser Hip-Hop so gar nichts mit dem Hip-Hop in meiner Bubble zu tun hat. So, da, wirklich, da gibt es nicht eine Schnittmenge. Kein Künstler, kein Track, wo man sich einigen kann. Mhm. Denkst du, es ist auch ein Generationenproblem, dass wir jetzt einfach alt werden und den Rucksack auf dem Rücken haben und die jungen Kids auf TikTok rumhängen und wir das einfach nicht mehr nachvollziehen können bis zu einem gewissen Grad, weil wir Musik einfach anders konsumiert haben oder gelernt haben zu konsumieren?
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich bin noch ein sehr ein Album-Mensch.
Ja, ich auch.
Viele, die in der Modus Mio-Playlist stattfinden, maximal eine EP bringen sie vielleicht raus. Ich glaube aber nicht, dass es ein Generationsding ist, welche Art von Hip-Hop man mag, sondern dass es tatsächlich einfach so viel gibt, dass für jeden das Passende dabei ist. So, früher gab es nur diesen einen Hip-Hop und entweder hast du ihn gut gefunden, hast du dich damit auseinandergesetzt.
Naja, aber es gab ja schon die Hamburger Ecke, dann gab es die Stuttgarter Ecke, dann gab es die harte Berlin, ne? Also da gab es ja schon, ich weiß, was du meinst, von der Basis her, aber es war ja schon, ne, die Romantiker unten in Stuttgart. Ja. Und dann hattest du in Berlin auf die Fresse Straßenrap. Hamburg war irgendwo dazwischen. Da gab es ja schon Unterschiede und man konnte sich aussuchen, ob man jetzt eher schmusen will oder halt aggressiv durch die Straßen gehen möchte.
Aber hast du doch bei Modus Mio und Deutschrap Untergrund genauso.
Ja?
Oder nicht? Also da hast du ja auch, du hast diesen Trap, harten Party-Rap, der ein bisschen stumpf ist. Oder du kannst dir melancholisch Songs anhören, du kannst dir
reinpetten. Was ist denn ein melancholischer Track, der in der Modus Mio ist?
Nein, nicht in der Modus Mio-Playlist, aber in einer anderen Playlist einfach.
Ach so, ja.
So, das würde ich jetzt mal so sagen. Das ist ja trotzdem, wenn wir jetzt in dem Playlist-Ding bleiben, jeder findet seine Playlist mit dem Deutschrap, der ihm gefällt.
Und wenn es Julias Release-Radar ist.
Und wenn es Julias Release-Radar ist, genau.
Kurzer Querverweis.
Also deswegen, ich finde es schön. Und was ich für mich beobachtet habe, keine Ahnung, ist nur eine Theorie, dass auch zum Beispiel der klassische BAZ-Fan ist kein klassischer Deutschrap-Fan. Der hört halt BAZ und dann hört er irgendwas anderes. Der hat keinen Bock, sich weiter mit Deutschrap auseinanderzusetzen.
Der hört, das finde ich interessant. Das finde ich eine interessante These.
Bei KZ ist es ja noch mehr so. Ich glaube, es gibt viele, die KZ feiern, aber sonst mit Deutschrap nicht so viel anfangen können.
Das ist interessant, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Dass es so, dass sie so Band-Fans sind, aber nicht Musikrichtungsfans.
Ja.
Was meinst du denn, was ein KIZ-Hörer, Hörerin sonst hört? Radio?
Ich glaube viel Radio, so im Alltag. Und so KIZ ist so dieses einmal Ausrasten in der Wohlheide oder so. Mhm. Oder was man so mit Freunden früher gehört hat, also auch vielleicht so ein Nostalgie-Ding. Mhm. Ja, und sonst weiß ich nicht.
Okay, als Werte hattest du gesagt Respekt.
Ja.
Dass man irgendwie miteinander umgeht. Und auch, dass man eine gewisse Wertekultur hat. Gibt's noch was so, wo du sagst, worauf man sich einigen sollte und dass man halt zurückschaut?
Natürlich Respekt für das Alte, aber auch offen sein für Neues, weil auch da Hip-Hop halt immer, hat sich immer wieder neu erschaffen und Dinge aus alten Sachen neue Sachen gemacht. Deswegen sind natürlich auch diese, wenn wir jetzt bei diesen Rucksackleuten bleiben, ist halt super anstrengend, wenn die sagen, ja, früher war Rap noch viel geiler. Ja, früher war früher. Hör dir die Sachen von 2010 an und freu dich. Wir haben uns alle weiterentwickelt. Mhm. Wäre schade, wenn Deutschrap 2023 noch genauso klingen würde wie 2010. Und selbst dafür gibt es mit Sicherheit irgendeinen Rapper, der immer noch genauso Musik macht wie damals.
Was möchtest du noch erreichen?
Finanzielle Sicherheit. Ich glaube, das wäre die beste Prävention vor irgendeinem nächsten Burnout. Und tatsächlich irgendeine Form von innerer Ruhe. Also, dass ich so, ich liebe all die Sachen, die ich mache und ich finde es gut, dass ich die machen kann und ich hoffe auch, dass ich die weitermachen kann. Ich glaube, ich brauche nicht noch 5 weitere Sachen, die ich mir dann irgendwie als Hobby aneigne und dann wieder zum Beruf mache.
Meinst du, dass die finanzielle Sicherheit all das lösen würde?
Nee, aber sie wäre ein großer Baustein auf jeden Fall.
Mhm. Ich glaube aber, dass es auch eine Art von Illusion ist, finanzielle Sicherheit. Weil es ist ja dieses typische Hamsterrad-Ding.
Ja.
Umso mehr du einnimmst, umso mehr gibst du aus, umso mehr musst du wieder einnehmen. Und das ist halt ganz oft getrieben, dieses System von Angst und Gier.
Ja,
so, ne? Du hast Angst, nicht genug zu verdienen, dann verdienst du genug und dann willst du das Haus.
Ja.
So, und dann ist das so dieser Teufelskreis, in dem du gefangen bist. Also ich glaube, eine finanzielle Sicherheit absolut, ne, dass du einfach deine Fixkosten gedeckt hast und nachts schlafen kannst.
Mhm.
Aber ich glaube nicht, dass eine finanzielle Sicherheit bedeutet ja auch für jeden irgendwie was anderes, dass das alle Probleme löst, weil wie viele Leute, die reich oder wohlhabend sind, sitzen im Ferrari und weinen,
ja, ja.
Und sagen es keinem. Ich glaube, dass es dann auch viel, dann wieder eine andere Angst, dann ist es Angst, alles zu verlieren, Status zu verlieren,
ja.
Geld zu verlieren, Leute sind neidisch, Leute nehmen dir was weg. Ich glaube, egal wo man ist, ob man komplett arm ist oder reich, Ängste hat man überall.
Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe für mich halt nur gemerkt, dass jetzt so dadurch, dass ich besser den Wert meiner Arbeit kenne, fällt es mir natürlich leichter, Nein zu sagen, mhm. weil ich nicht mehr so abhängig davon bin. Und ich glaube, wenn ich sozusagen noch ein anderes Level von finanzieller Sicherheit hätte, würde es mir leichter fallen, noch zu priorisieren, was mich tatsächlich glücklich macht und woran ich Spaß habe und was ich weitermachen möchte vielleicht.
Was ist deine Frage an meinen nächsten Gast?
Warum hast du mit dem angefangen, was du machst?
Gute Frage, die nehme ich so mit.
Hattest du hoffentlich noch nicht.
Nee, wir hatten, was treibt dich an?
Ja.
Das war die dem so ein bisschen am nächsten kommt, thematisch.
Ja.
Das ist interessant, was mache ich eigentlich, wenn sich die Fragen doppeln? Dann müssen wir eine andere finden.
Nee, aber ich finde so, das ist ja auch immer so ein scheiß Kalenderspruch, so erinnere dich, warum du damit angefangen hast, so wenn du halt mal daran zweifelst. Und ich finde es halt super spannend, warum Leute mit dem angefangen haben, was sie machen.
Mhm. Nehme ich so mit. Hast du letzte Worte?
Danke, dass ich hier zu Gast sein durfte. Ich hoffe, es hat alles irgendwie Sinn ergeben, weil ich habe 1000 Jobs und 1000 Themen und die jetzt in ein Gespräch zu bringen, ist, glaube ich, super schwierig. Und danke, der jetzt bis zum Schluss zugehört hat.
Schöne letzte Worte, dem kann ich nur zustimmen. Wir haben versucht, alles irgendwie ein bisschen zu vereinfachen und auch in eine Folge irgendwie zu pressen, dass wir nicht die 5-Stunden-Folge heute machen. dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Passt auf euch auf und denkt dran, Hip-Hop lebt.
Tschüss.